der Ozean auch nochmal einen Teil. Insgesamt nehmen Land und Ozean ungefähr die Hälfte unserer Emissionen auf. Also ohne diese kostenlose Serviceleistung, die wir einfach so für selbstverständlich nehmen, wäre der Klimawandel doppelt so stark.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Salon 5. Ich bin Leonie und rede heute mit Professor Dr. Julia Pongratz über den Regenwald und was er mit dem Klimawandel zu tun hat. Hallo Julia, möchtest du dich noch einmal für unsere Zuhörer vorstellen?
Ja, gerne, Leonie. Danke. Also danke auch für die Einladung hier. Ich bin Professorin für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der Universität München. Was wir da grundsätzlich machen, ist sehr viel Erdsystemmodellierung. Also wir wollen wirklich verstehen, wie die Vegetation mit dem Klima interagiert und wie der Mensch dann darauf auch Einfluss nimmt, weil, aber das wird in dem Podcast jetzt sicherlich dann klar, na, da ganz enge Verknüpfungen herrschen und große Einflussnahmen möglich sind.
Okay, dann würden wir direkt mal anfangen. Was bedeutet eigentlich der Begriff grüne Lunge der Welt in Bezug auf den Regenwald?
Meistens wird die grüne Lunge intuitiv damit in Verbindung gebracht, dass eben sehr viel Sauerstoffaustausch im Regenwald stattfindet. Das finde ich jetzt aber etwas irreführend, wenn man dann die große Rolle des Regenwaldes im Klimasystem darauf beschränkt. Also es stimmt, der Sauerstoff in der Atmosphäre heutzutage stammt ganz überwiegend aus der Photosynthese. Damals waren dann aber beim Aufbau dieses Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre vor allem auch Ozeanorganismen beteiligt, aber natürlich auch heute, na, alle Ökosysteme tragen zu dem Sauerstoffaustausch bei. Das ist aber so ein Netto-Nullsummenspiel, also nicht ganz natürlich. Aber der eigentlich relevante Aspekt, warum wir über diese Ökosysteme sprechen sollten, ist, dass sie sehr viel CO2 austauschen und auch über Wasserflüsse sehr viel verdunsten und darüber auch das Klima beeinflussen. Eigentlich ist das der fürs Klima relevantere Teil und auch für uns Menschen deutlich relevantere Teil als der mit dem Sauerstoffaustausch.
Also welche Funktion genau erfüllt dann der Regenwald zusammen im Zusammenhang mit dem Klima? Also jetzt außerhalb sozusagen noch der Photosynthese?
Eigentlich ist das alles letztlich an die Photosynthese gekoppelt, ne? Also über die Photosynthese wird CO2 aufgenommen und wir haben einen sehr großen CO2-Speicher im Regenwald. Wenn man es in Zahlen ausdrücken will, zum Beispiel im Amazonas-Regenwald haben wir ungefähr 450 Milliarden Tonnen CO2. Insgesamt haben wir in der ganzen Vegetation 3 bis 4-mal so viel. Also das ist wirklich ein gigantischer Speicher von der Vegetation her. Im Boden ist da ein bisschen weniger als in den Vergleichen, in vergleichbaren anderen Ökosystemen auf der Welt. Also wirklich die Vegetation ist einfach so dicht und kohlenstoffreich im Amazonas, dass das ins Gewicht fällt. Und dann wird dieses Material natürlich auch wieder veratmet am Ende. Entweder einfach, weil es verrottet dort, die Bäume sterben. Es ist ja ein ewiger Zyklus. Oder auch, weil wir Menschen da eingreifen und das Holz rausholen und nutzen. Und am Ende werden ja auch unsere Holzprodukte dann früher oder später wieder als CO2 in die Atmosphäre entlassen. Und das ist also dieser eine Aspekt, der Kohlenstoffkreislauf. Auch die Nährstoffkreisläufe hängen da ganz eng mit daran. Und dann ist der andere Aspekt das, was wir gerne die biogeophysikalischen Effekte von Vegetation nennen, dass die Vegetation eben auch über den Austausch von Wasser, von Impuls und anderem mit der Atmosphäre interagiert. Und da führen Wälder sehr oft dazu, dass sie das Klima kühlen. Warum? Na, also einerseits haben Bäume oft tiefe Wurzeln, kommen dann sehr lange an Wasser, auch in Trockenperioden noch, und haben wahnsinnig viel Blattfläche. Also pro Quadratmeter kann so ein Wald 12 Quadratmeter Blattfläche haben. Und der andere Komplex von Prozessen ist das, mit was wir biogeophysikalische Effekte gerne nennen, also dass die Vegetation mit der Atmosphäre interagiert, weil sie beispielsweise Wasser aufnimmt und wieder abgibt. Bäume haben sehr tiefe Wurzeln, können deswegen auch noch bis in Trockenperioden viel Wasser verdunsten. Sie haben eine große Blattfläche pro Quadratmeter Erdoberfläche beispielsweise. Kann so ein Regenwald 12 oder mehr Quadratmeter Blattfläche haben. Und dann ist der Effekt so ähnlich, wie wenn wir schwitzen. Wir schwitzen ja auch, um uns abzukühlen. Wenn die Bäume transpirieren, verdunsten, dann kühlt das auch die Oberfläche ab. Das macht also sehr viel aus fürs Lokalklima. Ein Wald kann das Lokalklima dann 1, 2, 3 Grad abkühlen über solche Effekte. Zudem ist ein Wald auch sehr rau. Also wenn man sich die Oberfläche anschaut, das ist nicht wie so ein Ackerfeld, was so ganz homogen und flach da liegt, sondern ein Wald ist meistens rau. Und das führt dazu, dass wir Turbulenzen in die Atmosphäre erzeugen. Und das führt auch dazu, dass Wärme von der heißen Erdoberfläche in die Atmosphäre nach oben abgeführt werden kann oder kühlere Luft aus der Atmosphäre nach unten auf die Erdoberfläche gebracht werden kann. Und das sind also auch ganz, ganz wesentliche Effekte, die für Wald allgemein und für den Amazonas auch natürlich gelten.
Ja, also welche Auswirkungen hat der Regenwald auf die CO2-Bilanz?
Ja, also wie schon gesagt, der Speicher an CO2 ist gigantisch, aber man muss natürlich auch berücksichtigen, wie viel da wirklich jedes Jahr dann auch netto aufgenommen wird. Und da ist es so, wir versuchen auch jedes Jahr in einem großen Forschungsprojekt, im Global Carbon Project, die Kohlenstoffbilanz, wie sie durch den Menschen gestört ist, aufzustellen. Also dazu zählen fossile Emissionen, Emissionen aus Entwaldung und anderen Landnutzungsaktivitäten, aber schauen dann auch, wie viel aufgenommen wird und wo geht das CO2, was wir emittieren, hin. Das geht in die Atmosphäre, in den Ozean und natürlich auch in die terrestrische Vegetation. Weil die Vegetation im Schnitt besser Photosynthese betreiben kann, wenn das CO2-Level in der Atmosphäre erhöht ist. CO2 wirkt wie ein Dünger auf das Pflanzenwachstum. Die Pflanzen sparen sich dann auch Wasser, weil sie die Blattöffnungen weiter zumachen können, wenn mehr CO2 sowieso in der Atmosphäre ist. Das heißt, die Pflanzen verlieren weniger Wasser und so funktioniert dann beispielsweise noch über andere Prozesse auch diese CO2-Düngung. Und deswegen nimmt die Vegetation weltweit in die Biomasse und dann letztlich auch in die Böden ein Viertel bis ein Drittel unserer CO2-Emissionen jedes Jahr auf. Der Ozean auch nochmal ein Teil, insgesamt nehmen Land und Ozean ungefähr die Hälfte unserer Emissionen auf. Also ohne diese kostenlose Serviceleistung, die wir einfach so für selbstverständlich nehmen, wäre der Klimawandel doppelt so stark. Und an dieser Landsenke ist der Amazonas vielleicht so mit einem Sechstel beteiligt. Also es ist schon substanziell, es ist sicherlich eine Senke, auf die wir nicht verzichten wollen. Der Klimawandel wäre stärker, wenn der Amazonas nicht jedes Jahr das CO2 für uns zusätzlich wegspeichern würde.
Wenn der Regenwald so einen großen, ja, Teil des eigentlich vom Klimawandel abnimmt, wie wirkt sich dann die Entwaldung auf das Weltklima aus?
Da muss man auch vielleicht unterscheiden bei so einer Frage zwischen den Aspekten, wie jetzt wirklich regional dann das Klima verändert wird und dann das, was sich abgesehen von diesen regionalen Aufsummierungen noch über die CO2-Bilanz aufs Klima auswirkt. Ich glaube, deine Frage ging dann mehr auf Letzteres und da muss man natürlich sagen, dass die Entwaldung der Wälder dann doppelt Einfluss hätte auf die globale Erwärmung. Das eine ist, dass wir diese Senke, über die wir gerade gesprochen haben, für CO2 verlieren würden. Wir hätten also, die Wälder sind der Hauptanteil an dieser CO2-Senke durch CO2-Düngung und die würden wir dann größtenteils verlieren. Und der zweite Effekt wäre natürlich, dass das CO2, was jetzt in der Biomasse in den Böden gespeichert ist, dass das dann in die Atmosphäre entlassen würde. Das wären Landnutzungsemissionen, wie wir sie ja heute auch sehen. Und das wäre dann der zweite große Effekt. Derzeit ist, dass die gesamte terrestrische Biosphäre, wenn man das zusammennimmt, die Landnutzungsemissionen aus Entwaldung und anderem und diese natürliche Landsenke, der netto haben wir eine stärkere Senke als Emissionen. Aber das könnte sich natürlich ändern, wenn wir sehr stark abholzen. Und da wollen wir natürlich nicht hin und deswegen ja auch viele politische Maßnahmen, dieses versuchen zu unterbinden. Und dann muss man aber auch sehen, dass wir Kontinente in ihrem Klima verändern könnten. Vielleicht kommen wir dann später noch darauf zurück, aber wenn wirklich der Regenwald kippen würde und weg wäre, dann wäre das was, was man ganz klar im Kontinent selber spüren würde.
Und was genau für Folgen hätte der Verlust des Regenwaldes auf, ja, die Welt und die Menschheit eigentlich?
Naja, also wenn wir sagen, dass der Regenwald ungefähr ein Sechstel von der terrestrischen Senke hat, also Größenordnung 5, 10% oder so von unseren Emissionen würden dann zusätzlich in der Atmosphäre bleiben. Ne? Also wir hätten dann eben, jetzt haben wir 1,1 Grad Temperaturanstieg über vorindustrielle Levels. Das heißt, das würde dann stärker zunehmen. Wobei diese Erwärmung natürlich über sehr lange Zeiträume geht. Das Problem mit CO2 ist ja, dass es sich nicht aus der Atmosphäre chemisch selber entfernt, sondern dass es wirklich, wenn es einmal drin ist, aktiv wieder aufgenommen werden muss oder sonst über Jahrhunderte, Jahrtausende dort verbleibt. Also es würde wärmer werden um einige Zehntel Grad und man würde das vermutlich auch an den atmosphärischen Zirkulationsmustern sehen, wenn wir wirklich großflächig entwalden oder den ganzen Amazonas eliminieren. Und man würde das in regionalen Niederschlagsbilanzen an den Temperaturen vor Ort auch deutlich merken.
Wenn der Regenwald so wichtig für unser Ökosystem auch ist, welche Maßnahmen werden eigentlich ergriffen, um den Regenwald zu schützen?
Meiner Meinung nach derzeit zu wenig noch, auch wenn das Problem an sich erkannt ist. Es gibt verschiedene Arten von Maßnahmen. Also es gibt einerseits dann Maßnahmen vor Ort, Regelungen vor Ort, die umgesetzt werden, beispielsweise, dass Moratorien erlassen werden in den Ländern, dass eben bestimmte Produkte nicht auf frisch gerodeten Flächen angebaut werden dürfen, beispielsweise in Bezug auf Sojaanbau oder Ähnliches oder Palmölplantagen hatte es sowas in der Vergangenheit in Brasilien oder Indonesien, Malaysia gegeben. Und das Zweite ist natürlich, dass die Länder, die Produkte aus den Regenwaldgebieten konsumieren, Regelungen erlassen können. Gerade jetzt, ja vor einer Woche etwa oder zwei, kam ja das EU Deforestation Law raus. Also es wurde auf EU-Level darüber gesprochen, wie man eben die Entwaldung stoppen kann, indem man in den Produktketten besser zurückverfolgt, dass wirklich nicht entwaldet werden darf für die Produkte, die in der EU dann konsumiert werden. Und das ist also der zweite Strang, über den man gehen kann vom Konsumenten aus, weil natürlich sehr viel von der Produktion in den tropischen Gebieten gar nicht für den Verzehr oder für den Verbrauch vor Ort gedacht ist. Wenn man sich das anschaut von den Emissionen, die entstehen dadurch, dass wir Landnutzung betreiben, sind ungefähr ein Viertel in Produkten oder durch Produkte verursacht, die in anderen Ländern verbraucht werden. Und die größten solche virtuellen Flüsse praktisch vom CO2 von einer Region, wo der Wald dann in Flammen aufgeht, um die gerodeten Flächen für die Landwirtschaft zu nutzen, zu anderen Regionen in den Extratropen. Die größten dieser Flüsse sind genau aus Brasilien nach China, nach Europa, beispielsweise durch den Export von Soja, aber beispielsweise auch aus Südostasien nach Nordamerika, Europa und China, was Palmöl angeht. Also da haben wir eine sehr große Verantwortung im globalen Norden, auch eine sehr große Stellschraube, auf die wir relativ leicht beeinflussen können, was in diesen Ländern wirklich geschieht, einfach über unser Konsumverhalten.
Und was können wir als Zivilgesellschaft genau für den Erhalt des Regenwaldes tun?
Ich denke, am meisten geht wirklich über das Verständnis, wie wertvoll diese Ressource ist. Und da möchte ich auch darauf hinweisen, auch wenn ich selber natürlich Klimawissenschaftlerin bin, Klima ist ja nur ein Aspekt von dem Ganzen, warum der Regenwald oder alle natürlichen Ökosysteme so faszinierend sind. Steckt ja auch noch viel drin an anderen Werten, die viel schwieriger zu quantifizieren sind oder in monetäre Werte umzusetzen sind, wie Biodiversitätsaspekte beispielsweise, ästhetische Werte, Werte für den Tourismus. All das muss man auch mit berücksichtigen. Und ich glaube, wenn uns das klar ist, was wir dort an einmaligen Werten haben, dass wir teilweise Ökosysteme zerstören, bevor wir überhaupt die ganzen Arten kennen, die dort vorkommen, dann ist vielleicht schon viel Bereitschaft da, dass man auch das Verhalten ändert, weil eben sehr viel über den Konsum geht. Aber es ist auch klar, dass man natürlich ge gewisse Rahmenbedingungen dafür braucht. Also wir brauchen Alternativen. Wenn wir kein Palmölprodukt kaufen wollen, dann brauchen wir sinnvolle Alternativen. Und wir brauchen natürlich die Ausweisung im Supermarkt. Der normale Konsument kann das nicht gut beurteilen, sonst wirklich, wie die CO2-Bilanz von diesen Produkten ist. Und dann kann man sich natürlich entsprechend einsetzen aus der Zivilgesellschaft über NGOs und Ähnliches hinein, dass Regelungen, gesetzliche Regelungen, wie Sie ja auch gerade angesprochen haben, dann auch entsprechend forciert werden.
Gäbe es alternative Möglichkeiten, oder auch Ökosysteme, die den Regenwald ersetzen könnten?
In welcher Funktion meinst du, Leni?
Auf den Klimaaspekt. Das heißt, wenn wir jetzt den Regenwald so weit abgeholzt hätten, dass er nicht mehr fähig ist, diese Mengen an CO2 aufzunehmen, gäbe es irgendeine andere Möglichkeit oder ein anderes Ökosystem, was da sozusagen den Regenwald ersetzen könnte?
Man muss dann natürlich überlegen, also warum würde man den Regenwald abholzen? Also vermutlich derzeit ist die größte Gefahr die Landnutzungsänderung wirklich. Und dann hätte man eben Weideland dort und Ackerland. Und da muss man ganz klar sagen, dass wissen wir, das liegt physikalisch-biologisch auf der Hand und das sehen wir auch in den Beobachtungsdaten draußen, dass natürlich die CO2-Aufnahme viel geringer ist. Im Gegenteil, man hat dadurch deutliche Ausgasung, nicht nur, wenn der Wald abgebrannt wird, sondern auch später noch aus den Böden heraus. Und auch die Wasserflüsse werden deutlich gestört. Also die Nutzung, die wir dort durchführen, sind überhaupt nicht äquivalent zu dem, was die Regenwälder derzeit tun, um das Klima abzukühlen. Wenn man jetzt sagt, dass es dann okay, so vor Ort ist das eben so, aber man könnte woanders kompensieren, man könnte dann vielleicht woanders aufforsten, dann muss man natürlich sehr genau schauen. Also einmal muss man auch ganz klar sagen, dass das kein Nullsummenspiel ist, in einer Region abzuholzen und in einer anderen Region aufzuforsten. Einmal, weil man Ökosysteme zerstört, die einfach nicht wieder komplett herzustellen sind. Wenn wir hier wirklich unberührte Regenwälder verlieren, woanders aber dafür aufforsten, das werden nicht so biodiverse Flächen wieder sein, wie wir dort hatten. Die werden über Jahrhunderte einen geringeren Kohlenstoffspeicher haben und so weiter. Das ist nicht äquivalent. Und deswegen muss man immer darauf drängen, bei dieser ganzen Debatte um Wald, dass Nummer eins Ziel sein muss, dass die Entwaldung gestoppt wird und Nummer zwei Ziel sein muss, aufzuforsten. Aber dann von der CO2-Perspektive her kann man natürlich Waldverlust zumindest zum Teil wettmachen, indem man andere Flächen aufforstet, wenn man sicherstellt, dass da keine Zielkonflikte einhergehen mit Nahrungsmittelproduktion, mit anderer Art von Nutzung, dass das nachhaltig vor Ort umgesetzt wird. Und in der Tat ist das ja auch eine große Diskussion. Wir haben uns ja zum Paris-Ziel verpflichtet und mit Paris bedeutet, dass wir Klimaneutralität innerhalb einiger Jahrzehnte erreichen müssen. Und also Treibhausgasneutralität, das schaffen wir nur, wenn wir schwer vermeidbare Emissionen, wie sie beispielsweise durch Viehhaltung oder durch Zementproduktion immer noch entstehen werden, wenn wir diese Emissionen aktiv aus der Atmosphäre wieder entziehen. Und derzeit sind 99,9% der Maßnahmen, die wir durchführen, um aktiv der Atmosphäre CO2 zu entziehen, Aufforstung und Bodenkohlenstoffspeicherung, solche Dinge. Das heißt, wir betreiben das schon und es ist gerade ganz hoch in der Klimaschutzagenda, wie man diese CO2 senken, stärken, ausbauen kann. Und da ist dann eben derzeit der Fokus sehr stark auch auf dem Wald.
Jetzt, wo wir festgestellt haben, wie wichtig eigentlich der Regenwald ist, haben Sie noch zum Schluss, sagen wir, drei Tipps, die Sie uns geben können, wie wir helfen können, dass der Regenwald nicht abgeholzt wird und dass wir den Regenwald schützen können?
Ich denke, das Konsumverhalten haben wir ja angesprochen. Wenn man da nochmal konkrete Zahlen beispielsweise wissen möchte, durch Rindfleisch werden ungefähr global ein Viertel der Landnutzungsemissionen verursacht. Gleichzeitig kriegen wir aber aus Rindfleisch nur 1% der Kalorien weltweit. Also das sind Dinge, wo wirklich das Konsumverhalten einen direkten Einfluss hat, wenn wir uns eben wenigstens anderen Fleischsorten, aber wenn ganz vielleicht vom Fleisch wegkommen, dann ist da im Schnitt sehr viel geschafft. Wie gesagt, die Aufmerksamkeit für diese Einzigartigkeit der Ökosysteme und deswegen auch ein Einstehen dafür in der Gesellschaft, im politischen Dialog, das ist auch sehr wertvoll und dann ein Auge darauf zu haben, dass eben auch diese Gesetze nicht Worthülsen bleiben, sondern man sich dann auch bis zur Implementierung auf dem praktischen Level durchringen kann. Ich glaube, das sind so praktische Tipps, bei denen jeder von uns etwas tun kann oder darauf achten kann. Ohne natürlich zu sagen, dass die Verantwortung nur bei den Individuen liegt, sondern die Rahmenbedingungen müssen eben auch politisch und vor allem auch von der Industrie entsprechend mitgesteckt werden.
Was sind eigentlich die Kipppunkte, wie weit wir beim Regenwald eigentlich gehen können?
Das ist ein Thema, was viel diskutiert wird, inwieweit das Risiko besteht, dass der Regenwald, in dem Fall besonders der Amazonas, in ein neues System übergeht, weil nicht mehr genug Niederschlag vorhanden ist. Und das neue System wäre dann eine Vegetation, die mit weniger Niederschlag zurechtkommt, also Savanne, die viel weniger Kohlenstoff beispielsweise speichern würde. Und warum das passieren könnte, ist, weil im Amazonas sehr viel von dem Niederschlag, der dort fällt, gar nicht vom Meer kommt, sondern aus der Verdunstung der Pflanzen selber. Ein Drittel oder die Hälfte des Niederschlags ist schon einmal durch die Pflanzen mindestens einmal durchgegangen. Und das bedeutet, wenn jetzt entweder durch Klimawandel, wir scheinen zunehmende Dürren auch im Amazonas zu haben, der Waldbewuchs nachlässt oder wenn wir ihn aktiv abholzen, dann könnte es passieren, dass wir irgendwann für den verbleibenden Regenwald auch nicht mehr genug Niederschlag kreieren. Und dann würde auch dieser verbleibende Regenwald in das Savannensystem überswitchen. Und das wäre dann eben auch mit großer Relevanz für das Lokalklima verbunden, viel weniger Niederschlag, weniger Kühlung und natürlich für die globale Kohlenstoffbilanz. Man weiß nicht genau, wo die Kipppunkte liegen. Also man denkt so bei 25 bis 40% Abholzung oder Waldverlust würde das System dann kippen. Derzeit haben wir etwa 17% vom Amazonas abgeholzt. Also wir sind schon sehr erschreckend nahe an den unteren Grenzen von dem, wo die Wissenschaft sagt, da könnte es dann kritisch werden, wenn wir da der Abholzung nicht Einhalt gebieten. Und zusätzlich natürlich wäre es auch gut, die globale Erwärmung möglichst gering zu halten, weil auch das das Risiko der Kipppunkte erhöht.
Okay, Dankeschön. Das war's dann sogar auch schon. Also, das war eine weitere Folge mit Salon 5. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt viel Neues rund ums Thema Regenwald gelernt. Für weitere Folgen abonniert doch gerne unseren Podcast und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr uns auf TikTok und Instagram folgen. Da heißen wir Salon 5 Unterstrich. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.